Seit bereits über einem Monat dekorieren die Geschäfte für die Advents- und die Weihnachtszeit. Gibt es diese Dinge, überhäufen uns mit den entsprechenden Artikeln. Das eine hat gesagt, es wird Advent und alles rennt. Dann beginnt jetzt die hektische Zeit. Ich schaue mir die Menschen an, ich spreche mit manchen. Für mich ist das jetzt ja ein neues Empfinden. Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal erlebt in Deutschland. Dieses Jahr ist es jetzt schon wieder zum wiederholten Mal und ich höre, wie viele gestresst und müde sind. Manche gehetzt und sorgenvoll, fried- und freudlos erleben sie diese, wie der eine gesagt hat, die anstrengendsten 4 Wochen im Ablauf der Jahreszeit. Und manche gehen jetzt schon mit Befürchtung auf den 24. oder 25. Dezember zu, wenn die Familie da ist und man mit dem Bruder oder mit der Schwägerin oder mit dem Onkel oder der Tante redet und weiß, wenn die dabei sind, dann kommt definitiv in der Unterhaltung irgendein Konfliktthema auf. Und dann ist die fröhliche Weihnacht dahin. Manche nicken, wahrscheinlich ist das ein bekanntes Thema. Mit dem Predigtext für den heutigen ersten Advent. Der ist vorgegeben in der Perikopenreihe oder in den Textlesungen aus Römer 13, die Verse 8 bis 14. Da gibt der Apostel Paulus eine Ermutigung, fordert uns auf, wach zu werden. Die Augen zu öffnen, dass wir erkennen, wie spät es auf Gottes Zeitablauf ist, auf seiner Zeitachse, wie weit fortgeschritten die Stunde ist und wie wir uns darauf einstellen sollen. Und ich möchte Sie einladen, den Predigtext mit mir zusammen zu lesen. Der kommt hier vorne an die Leinwand und wir lesen das mal laut. Das tut Ihnen gut und mir gut und uns allen gemeinsam. Wir lesen das miteinander und ich leite Sie so ein bisschen da drin. Römerbrief, Kapitel 13, Verse 8 bis 14. Der Paulus schreibt, bleibt niemandem etwas schuldig. Ah, da muss das kommen, jetzt die nächste Folie. Immer weiter. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Das ist der Text aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Da wird nichts gesagt von Kerzen, Tannengrün, Kugeln, Schleifen, auch nichts von bestimmten Gebäcksorten oder von Stollen, Glühwein und Nikoläusen. All das, was für viele Menschen jetzt in diesen nächsten 4 Wochen so bedeutungsvoll und wichtig ist, nichts von alledem. Aber 4 ganz praktische Anregungen, die für uns und unser Leben und unser Miteinander mit unseren Mitmenschen hilfreich und wichtig sein können, nämlich mit Liebe leuchten, Gottes Erlösung erwarten, aufgeweckt leben und Jesus repräsentieren. Einfache Dinge, mit Liebe leuchten, Gottes Erlösung erwarten, vielleicht eher was aktiv-passives, aufgeweckt leben. Sie sind alle wach heute früh und ich hoffe, ich kann Sie die nächsten paar Minuten auch noch wach halten. Jesus repräsentieren, das ist vielleicht die größte Herausforderung. Mit Liebe leuchten. Der Paulus schreibt hier, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Das ist schon eine steile Aussage. Habe ich mir einfach mal so aufgeschrieben. Hier geht es um die Liebe, Liebe und unsere Verpflichtung ihr gegenüber. Wie können wir mehr von ihrer Kraft und ihrer Ausstrahlung umsetzen? Paulus schreibt in den Versen vorher von der staatlichen Verpflichtung. Da geht es um Steuerzahlen, Grundsteuern und. All das, was wir im öffentlichen und bürgerlichen Leben auch keinem anderen etwas schuldig bleiben. Das heißt, keine Schulden machen, keine Hypotheken aufnehmen, die wir nicht zurückbezahlen können. Nicht von Leuten etwas leihen, dass wir ihnen die wieder nicht mehr zurückgeben. Und all diese Dinge. Ich denke, das muss ich Ihnen nicht sagen. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeit. Die betreffen jeden Bürger, nicht nur uns Christen. Ich denke, dem Apostel Paulus geht es hierbei um mehr. Abgesehen von den staatlichen Verpflichtungen hebt er ja die Liebe hervor. Und die ist das Beispiel, wird festgemacht an Jesus. Er ist das Vorbild. Die Liebe Jesu ist die Grundbestimmung für uns Christen. Ohne seine Liebe wären Sie und ich keine Christen, garantiert nicht. Die Liebe, so schreibt der Apostel Paulus, ist eine Gabe Gottes. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Keiner, der an Jesus glaubt, ist ohne diese Liebe. Und diese Liebe ist als eine Gabe Gottes auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wird dort als erstes genannt. Die Frucht des Geistes, so in Galater 5, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und. Dann geht das so weiter. So wird in dieser Aufzählung der Frucht des Geistes die Liebe als erstes genannt. Jakobus, der Jünger, schreibt in seinem Brief, dass diese Liebe das königliche Gesetz oder das königliche Gebot ist. Geht von Gott, dem König, aus und wird uns als die wichtigste Aufgabe nahegelegt. Diese Liebe bleibt niemandem schuldig. Unsere Mitmenschen hungern nach Liebe, genauso wie Sie und ich auch. Und wenn es um diese Liebe geht, dann dürfen wir keine Vorentscheidung treffen, wem wir diese Liebe geben und wem nicht. Egal welcher Nationalität, welches Alter, welche Religion, Hautfarbe oder auch geschlechtlichen Orientierung Menschen sind, wir dürfen ihnen diese Liebe nicht vorenthalten. Das ist ein bisschen eine steile Aussage, habe ich am Anfang schon gesagt. Gerade wenn es darum geht, um die geschlechtliche Orientierung. Wir sind hier nicht zum Richter über Menschen bestimmt. Wenn wir lieben, dann wollen wir die Sünde und das, was verkehrt ist, damit nicht gutheißen, aber den Sünder lieben. Und damit tun wir das, was Jesus getan hat. Die Schrift sagt, der Herr Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und deshalb können wir nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie sich erst ändern und dann lieben wir sie. Die Liebe ist eine Vorgabe, damit Menschen sich ändern können. Und Liebe ist immer beziehungsorientiert, ist nie zum Selbstzweck, sondern sie braucht das Gegenüber. In diesem Text, den wir gelesen haben, wird von einem Gesetz geredet. Wir erfüllen damit das Gesetz. Die Liebe braucht ein Stück weit ein Gesetz, um die Richtung zu weisen, an wen sie sich wenden muss. Und damit ist gesagt, bleibt keinem Menschen etwas schuldig. Wir können keinen aussortieren. Und das Gesetz braucht die Liebe zur Inspiration und Konkretion. Wie soll ich denn meinen Mitmenschen lieben? Womit kann ich ihm denn Gutes tun oder helfen, dass er sein eigenes Leben erkennt und dass er Christus erkennt und zum Glauben kommen kann? Charles Swindoll, ein amerikanischer Ausleger, schreibt, was ist das für ein großartiges Gebot, das uns hier gegeben wird? In einer Welt der Dunkelheit und Orientierungslosigkeit, in einer Welt von Verletzung und Leid, von Hass und Streit, können wir die wirksamen Vermittler von Licht, Heilung und Versöhnung sein. Das kann nur die Liebe zustande bringen und verwirklichen. Das heißt, in einem Drunter und Drüber und in einem Durcheinander und hoffnungsloser Orientierungslosigkeit können wir den Menschen helfen, dass wieder etwas zurecht und in Ordnung kommt. Das kann nur die Liebe bewirken. Und deshalb schaut die Liebe, was braucht denn der andere? Gott hat auf uns gesehen und sagt, was brauchen denn die Menschen? Sie brauchen Erlösung. Sie brauchen Rettung. Und davon wird in diesem Abschnitt geschrieben. Das brauchen unsere Mitmenschen auch. Und für uns ist die Frage, wie können wir ihnen das geben? Deshalb Gottes Erlösung erwarten, ist der zweite Punkt. Wir sind jetzt der Rettung näher als zu Beginn unseres Glaubens. Das ist eine verheißungsvolle Durchhalteparole. Das, was Gott verheißen hat, ist uns heute näher als damals dem Apostel Paulus. Als der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, war er möglicherweise 25 Jahre bereits Christ. Von dem Zeitpunkt, wo ihm Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, bis er dann diesen Brief geschrieben hat. Etwa 25 Jahre Zeitspanne. Die Gemeinde in Rom waren wahrscheinlich weniger lang Menschen, die im Glauben waren. Und denen schreibt er, es ist nahe. Wir leben in diesem Kronos, aber der Kairos Gottes, unsere Erlösung, Soteria wird dort geschrieben, ist das Wort. Das heißt, unser Heil, die Rettung, ist jetzt näher als da, wo wir zum Glauben gekommen sind. Nun sind seit dieser Zeit bis heute nahezu 2000 Jahre vergangen. Wir denken heute in anderen Zeiträumen. Manchmal meine ich, die einen meinen, die Welt geht immer weiter. Und andere sagen, jetzt zum Beispiel die jungen Leute von Fridays for Future, die sagen, die Welt hat nicht mehr lange Zeit. Und so lassen sie wöchentlich den Wecker rasseln, um uns zu sagen, wenn ihr so weitermacht wie bisher, und so verantwortungslos mit dieser Welt umgeht, dann ist unsere Welt bald kaputt und dahin. Sie werden damit nur bedingt recht haben. Als Menschen, die Jesus kennen und als Leute, die mit dem Wort Gottes einigermaßen vertraut sind, sollten wir wissen, dass die Stunde, das heißt die letzte Zeit, jetzt ist. Wir leben darin. Diese Erde hat ein, wie heißt das hier, ein Verfallsdatum oder ein Ablaufdatum, wenn die was ist denn da, was auf dem Joghurt steht oder so, bis dahin ist Verfallsdatum, oder? Ist der Begriff dafür? Mindesthaltbarkeitsdatum. Dankeschön für diese Hilfe.
Das heißt nur, dass die Eigenschaften, die das Produkt haben sollen, bis dahin garantiert sind.
Garantiert sind und dann irgendwann lösen die sich auch auf. Also bei Milchprodukten definitiv ist es dann so. Mindesthaltbarkeitsdatum hat diese Welt auch. Das Mindesthaltbarkeitsdatum dieser Welt ist bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Das ist auch gleichzeitig das Ablaufdatum. Und dann gibt es ein Verfallsdatum, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird und diese alte nicht mehr sein wird. Und alles, was da bis dahin war, wird nicht mehr sein. Und darauf gilt es, dass wir uns einstellen. Und dieses Wissen gab dem Apostel Paulus das starke Empfinden einer Dringlichkeit. Wenn wir wissen, dass es so ist, und wir diese Erlösung in Jesus Christus bereits ergriffen haben, dann ist es doch unsere Aufgabe, unsere Dringlichkeit, es den anderen Menschen zu sagen, die sonst hoffnungslos mit dieser Erde auch in eine sehr dunkle Zukunft sinken werden. Denn wenn auch diese Erde verfällt, wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Und Gottes Ewigkeit ist nicht nur etwas, was dann beginnen wird, sondern die war ja schon, bevor diese Erde überhaupt ins Dasein kam. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist also immer. Ewigkeit umgibt uns. Und wenn wir hier sterben, dann werden wir nur von einer diesseitigen Wirklichkeit in die Zeitzone Gottes, in seinen Kairos enthoben und dann das mit Augen sehen, was bisher unserem Blick verborgen war, nämlich Gottes Herrlichkeit. Und das möchte, dass der Apostel Paulus, dass das allen Menschen zuteil kommt. Deshalb Gottes Erlösung erwarten und das den Menschen sagen. Wir haben keine Zeit bis zu einem Sankt-Nimmerleins-Tag. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, ist es Zeit, wach zu werden. Hell zu sein für das, was passiert. Wir leben im Kairos Gottes und nicht einfach nur in diesem Kronos dieser Welt. Die Zeit, die wir dann an der Uhr ablesen und die da weitergeht. Aufgeweckt leben, das ist ein starker Ansporn, dass wir aus der geistlichen Lethargie herauskommen. Nicht wie Englisch gibt es so einen Begriff Couch Potatoes. Wissen Sie, was das ist für Leute? Man hat es schon mal gehört, das sind so Bewegungsmuffel, das sind Leute, die Stubenhocker oder Dauerglotzer genannt werden, die also nichts anderes zu tun haben, als den Fernseher einzuschalten und dann davor einzuschlafen. Ja, wir haben dieser Welt so viel zu bieten und darin schulden wir und sind wir Schuldner unseren Mitmenschen. Nacht und Tag, das sind Begriffe, die der Apostel Paulus hier gebraucht und sagt, ihr als Christen, Menschen, die Jesus kennen und nachfolgen, ihr seid Tagesmenschen, ihr seid für den Tag geschaffen und nicht für die Nacht. Und wir sollen in diese Welt hinein das Licht der Liebe und mit dieser Liebe eine Erleuchtung bringen, die die Menschen bisher noch nicht gekannt haben. Das Dunkel dieser Welt werden wir nicht durch menschliche Taschenlampen und auch nicht durch Kerzen erhellen. Das macht es nicht besser. Das gibt immer nur einen kleinen Schein und eine begrenzte Erkenntnis. Gottes Offenbarung ist größer. Und deshalb, wir sind Leute, die im Tag leben. Und als solche sollen wir als Viertes Jesus repräsentieren. Das ist eine herausfordernde Aufgabe. Jesus repräsentieren. Wie macht man das? Wie geht das? indem wir den Herrn Jesus anziehen, sagt der Apostel Paulus. Wenn wir zu denen gehören, die aufstehen und aufgestanden sind, niemand geht im Schlafanzug. Heute sehe ich jedenfalls keinen, der in seinem Nachtgewand hier sitzt. Niemand geht im Schlafanzug aus dem Haus oder zur Arbeit. Wir kleiden uns entsprechend einmal unserer Persönlichkeit oder auch entsprechend unserer Aufgabe. Man kann den Maler sehen, der läuft meistens in einem weißen Dingens herum. Die Gärtner haben immer etwas Grünes an. Die Schlosser haben einen blauen Anzug an. Und Manager, die haben sowas wie ich an, bisschen Schlips und Kragen, die Bankleute und so. Jeder ist entsprechend einmal seiner Persönlichkeit, aber auch entsprechend seiner Aufgabe gekleidet. Wir sollen den Herrn Jesus anziehen. Das geschieht, indem man ihm sein Leben anvertraut. Das ist das Erste. Ich gehe davon aus, das ist bei jedem von Ihnen geschehen. Das Zweite ist, indem wir die Eigenschaften Jesu veranschaulichen. Das wird dann nach außen sichtbar. Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Wahrheit, Dienen und so. Und ein Drittes ist, dass wir uns als solche, ich sag's mal, Handwerksleute Jesu auch üben im Gebrauch der Handwerkszeuge, die er uns an die Hand gibt. Der Paulus spricht da von den Waffen der Gerechtigkeit. Und dass wir unser Denken und unseren Geist trainieren, dass als Leute, die von einem bestimmten Fach sind, wir darüber auch einen bestimmten, ich sag's mal, in Anführungsstrichen Stolz haben, das den anderen zu sagen und sie wissen zu lassen. Unsere Mitmenschen sehen uns und sie kennen uns. Und sie beobachten uns auch. Und die Frage ist, werden Sie an uns und unserem Leben und unserem Verhalten entscheiden, ob Sie an Jesus glauben möchten oder nicht? Ich habe Ihnen was dabei gebracht zur Veranschaulichung. Wir waren die ganze Woche weg. Gestern Nachmittag musste ich noch zur Rewe gehen und einkaufen und habe eingekauft. Und ging an den Regalen vorbei. Wenn Sie am Regal vorbeigehen und Sie haben die Wahl, welche Tüte nehmen Sie? Bitte? Die hier. Schön. Warum? Weil es ansehnlich ist. Dankeschön. Sie sind sehr wach und voll dabei. Das gefällt mir gut. Ja, so ist es. Das äußere Ansehnliche weckt das Verlangen nach dem Inhalt. Das ist ganz einfach die Lehre, die man daraus zieht. Wenn ich Ihnen sage, dass in der Tüte hier genau das Gleiche drin ist. Das muss man dann als Wundertüte verkaufen. Danke, das ist echt klasse. Das ist richtig schön, das gefällt mir. Aber worauf ich hinaus will, die Menschen schauen uns an. Wenn sie uns so sehen, dann werden sie nicht erkennen, was da drin ist und werden auch keine Lust haben, irgendwo nachzufragen, Herr, wer bist denn du und was hast denn du? Aber wenn sie das sehen, dann sagen sie, ach, da ist ja noch mehr drin. Was ist denn das Geheimnis deines Lebens da drin? Ich gebe es Ihnen zum Verzuckern. Dürfen Sie gern aufmachen und austeilen. Bitteschön. Gehen Sie es mal durch die Reihen jetzt schon, dann sind die Leute wenigstens wieder wach. Also, der Punkt, ihr lieben Freunde, ist, unsere Mitmenschen kennen Gott nicht, aber sie kennen sie. Unsere Mitmenschen haben von Jesus wenig Ahnung, vielleicht nur den Namen. Aber sie wissen, wer sie sind und sie beobachten sie. Sie sind dem Herrn Jesus noch nie irgendwo begegnet, aber sie begegnen ihnen. Und die Herausforderung ist, würde bei jemandem, der sie kennt, das Verlangen geweckt, Jesus kennenzulernen. Mach mal die Tüte auf, lass mal sehen, was da drin ist. Ich will das mal schmecken. Das ist mein Punkt. Heute und hier am ersten Advent. Dass wir mit Liebe leuchten, habe ich gesagt. Dass wir Gottes Erlösung, die er in Jesus uns bereitet hat, erwarten. dass wir aufgeweckt leben und wahrnehmen, in welcher Zeit wir sind und dass wir Jesus repräsentieren. Jedes Beispiel hinkt. Und damit nun niemand vielleicht mit einem schlechten Gewissen nach Hause geht, möchte ich das noch dazu sagen. Der Apostel Paulus sagt, wir tragen diesen kostbaren Schatz der Erlösung Gottes in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße. Das sind vielleicht doch solche Tüten, die äußerlich nicht so schön sind und als irdene Gefäße vielleicht auch eher zerbrechlich und möglicherweise schon auch manche, Englisch sagt man Cracks, was ist denn das, ein Sprung oder ein Riss haben. Kaputt. Ja, nicht ganz kaputt sind, aber Sie wissen ja, man hat eine Schüssel und da ist schon ein Sprung ist schon weg, aber man kann sich nicht von ihr trennen, weil sie trotzdem ein schönes Erbstück ist. Wenn jetzt diese Tüte so ein Loch drin hätte, ne? Eine Verletzung, und ich würde da rein ein Licht tun, dann würde der Lichtschein da durchleuchten. Richtig? Ja. Sie und ich, wir sind durch das Leben gekennzeichnet. Wir haben unsere Verletzungen, wir haben unsere Wunden. Seelisch oder auch leiblich. Und wenn wir die Erlösung Jesu erlebt und erfahren haben, sein Heil und seine Heilung und an Leib und Seele genesen dürfen, dann wird durch die Ritzen der Verletzung das Licht des Evangeliums leuchten. Das werden andere sehen. Und dann, wenn unsere Verpackung mit Liebe gekleidet ist, dann ist es für unsere Mitmenschen eine Einladung. Darf ich mir erfahren, warum es bei dir so gut geht und was dein inneres Geheimnis ist, dass du an der und der Sache nicht zerbrichst und untergehst? Der wirkliche Schatz von uns Christen ist doch nicht der Outfit, diese Plastikhülle oder die Papiertüte oder das irdene Gefäß, das vergeht, sondern der wirkliche Schatz ist das Evangelium, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deshalb können wir mit Liebe leuchten. Das macht die Verpackung attraktiv, auf Gottes Erlösung warten. Das gibt dem Inhalt die Bedeutung, dass wir aufgeweckt leben, weil das anregt zum Zugreifen und Jesus repräsentieren, damit die Leute schmecken und sehen können, wie freundlich der Herr ist. Ich wünsche Ihnen gesegneten, nicht nur ersten Advent, sondern eine wache Zeit. Amen.